Annette Lippert ist ehemalige Teilzeitführungskraft und arbeitet heute als Speakerin und Impulsgeberin. Ihr Herz schlägt dabei ganz besonders für das Thema Female Leadership. Dazu hat sie mit Leading Mothers jetzt auch ihr erstes Sachbuch veröffentlicht. Wir sprechen heute darüber, welche Führungskompetenzen Mutterschaft mit sich bringt und wie Frauen das für sich in der Arbeitswelt nutzbar machen können. Außerdem teilt sie natürlich die wichtigsten Erkenntnisse aus ihrem Buch mit uns. Hallo Annette, schön, dass du da bist.
Hallo Johanna, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich sehr. Wir kennen uns jetzt ja schon ein bisschen und ich weiß, dass du lange an dem Buchprojekt gearbeitet hast und umso gespannter bin ich heute, was du dazu zu erzählen hast. Bevor wir auf dein Buch kommen und ja, das Thema Mutterschaft und Führung ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen, würde ich von dir gerne wissen, was ist denn deine persönliche Erfahrung mit dem Thema Vereinbarkeit und insbesondere Teilzeitführung?
Also ich habe auch in Teilzeitführung gearbeitet. Das ist inzwischen schon sehr lange her, weil mein Sohn ist inzwischen 19. Und deswegen sind das schon 2-3 Jahre inzwischen. Da habe ich also in Teilzeit geführt in einem großen Unternehmen und habe auch Shared Leadership gemacht, als es das Wort noch gar nicht gab. Damals waren die Unternehmen noch nicht ganz so, ja, die wussten noch nicht so richtig, was sie damit anfangen sollen, obwohl es natürlich viele Teilzeitkräfte gab. Und ich hatte dann auch immer festgestellt, wenn ich mit anderen Teilzeitmüttern, das waren natürlich hauptsächlich Mütter, gesprochen habe, dass ich immer was Neues gelernt habe, was ich wieder meinem Chef erzählen konnte, wie man was machen kann. Und daraufhin habe ich dann beschlossen, da einen Teilzeitstammtisch zu gründen, damals noch ganz lapidar. Und da hatte ich dann innerhalb von einem Jahr 100 Mitglieder. Also da sah man den Bedarf einfach, den unglaublichen. Und den gibt's immer noch. Das inzwischen sind es 900, obwohl ich in der Firma nicht mehr bin. Und das heißt inzwischen flexible Arbeitszeiten natürlich und nicht mehr Stammtisch. Und ich habe dann auch sehr schnell die HR-Abteilung mit eingeschaltet, weil ich dachte, da muss man mehr draus machen aus den Erfahrungen.
Wenn du so zurückblickst, war es ein gutes Modell für dich oder sagst du, okay, die Herausforderungen haben überwogen?
Nee, für mich war es auf jeden Fall ein gutes Modell. Also bei uns war das so, mein Mann hat Vollzeit gearbeitet und ich Teilzeit, also im Prinzip recht klassisch, allerdings sehr bewusst. Also wir haben da vorher drüber gesprochen und das vorher so wirklich ausgemacht, was, glaube ich, nicht immer passiert ist. Ja. Oder passiert. Insofern war das vollkommen in Ordnung und für mich hat das sehr gut geklappt. Also für mich war das genau das richtige Modell.
Jetzt schreibst du auf deiner Website, dass du das Buch Leading Mothers schon vor 15 Jahren schreiben wolltest. Warum?
Ja, das kommt eben genau durch diese ganzen Gespräche mit diesen vielen anderen Müttern, mit denen ich zusammengearbeitet habe, auch mit Frauen, mit denen ich vorher zusammengearbeitet habe, wo wir dann mehr oder weniger gleichzeitig in Elternzeit gegangen sind und dann wiederkamen und du festgestellt hast, wie sich eigentlich dein Image geändert hat. Dadurch, dass du jetzt Mutter und Führungskraft bist und dass die Wertschätzung sehr gering ist. Und auch angenommen wird, dass du ja keine Karriere mehr wollen könntest, wenn man ja jetzt andere Prioritäten hat. Das sind ja Stereotypen, die es auch heute noch gibt. Und ich hatte damals so ein Schlüsselerlebnis, da war mein Sohn 4 oder so und da war ich mit ihm auf dem Spielplatz und er spielte im Sand. Neben ihm spielte ein anderes Kind mit einem sehr schönen Bagger. Und kurz darauf spielte mein Sohn mit dem Bagger und das andere Kind heulte. Eine ganz typische Kastensituation. Ja. Und so bin ich da dann hin und habe das geklärt, das Problem. Und am nächsten Tag saß ich dann in einem Meeting mit 2 Abteilungsleitern und die klopften sich um ein Projekt. Und aus meinem Kopf schoss der Gedanke, jetzt gib ihm doch endlich den Bagger zurück. Da habe ich gedacht, ja, interessante Idee. Was habe ich denn gestern gemacht? Kann ich das hier anwenden? Und das habe ich dann gemacht. Also es ging erstmal darum, wem gehört der Bagger? Also wer ist der Project Owner? Ja, können wir auch zusammenspielen? Also können wir auch irgendwie die Projekte aufteilen und zusammen was machen? Und so weiter. Bis zu, können wir am Schluss auch den Mamas gemeinsam die Sandburg zeigen? Ja, also können wir auch gemeinsam dann die Lorbeeren für das Projekt ernten? Und das hat ganz toll geklappt. Ja, und die sind beide glücklich raus. Und ich dachte, super, was ich hier so im Krisenkonfliktmanagement gelernt habe am Sandkasten, habe ich jetzt sehr gut übertragen können in diese Situation. Und daraufhin bin ich da ein bisschen mehr drauf aufmerksam geworden und habe für mich gesammelt und auch mit anderen gesammelt und habe das auch ganz oft erzählt, dass ich eigentlich sollte ich mal irgendwann so ein Buch schreiben und bin immer auf sehr viel Stimmung gestoßen. Mhm. Deswegen vor kurzem, da hatte ich dann ein bisschen Zeit mehr und dachte, entweder jetzt oder nie. Mhm. Die Wertschätzung ist immer noch nicht da, die Stereotypen sind immer noch da.
Ja.
Und es gibt so viele Sachen, die man lernt, so viele Führungskräfte stärken, die man als Mutter lernt, das muss einfach mal rausgestellt werden.
Jetzt hast du es gerade schon so ein bisschen anklingen lassen, aber ich würde gerne noch mal ein bisschen expliziter von dir wissen. Du hast jetzt ein Beispiel gemacht. Wie hängen Führung und Mutterschaft aus deiner Perspektive zusammen?
Ja, ich finde, Mutterschaft ist eigentlich so eine Art Bootcamp für Führungseigenschaften. Also es ist jetzt nicht so, dass man unbedingt Mutter sein können muss, um bestimmte Führungseigenschaften, die ich da erwähne, zu bekommen. Das wäre irgendwie ein bisschen seltsam.
Ja.
Also natürlich gibt es auch gute Führungskräfte, die keine Mütter sind. Ja. Aber ich finde, Mutterschaft und Familienmanagement, was ja das Ganze eigentlich immer noch mitbedeutet, sind wirklich so ein Intensivtraining. Und zwar dadurch, dass das mit Kindern immer sehr viel emotionaler ist und dementsprechend auch viel, viel direkter und viel intensiver, dass du keine Ahnung hast, was du machst erstmal. Das ist immer ins kalte Wasser schmeißen. Du denkst am Anfang, na ja, wenn ich das Baby kriege, würde ich schon intuitiv wissen, wie das geht.
Ja.
Hustekuchen.
Ja.
Und mit jeder Entwicklungsstufe deines Kindes entwickelst du dich wieder mit und es ist wieder was komplett Neues. Ja, bloß weil du ein Baby hast, weißt du noch nicht, wie ein Teenager ist. Und
ja.
Und also diese ganzen Erfahrungen zusammen trainieren einfach wirklich sehr, sehr gut Führungsstärken und Skills, die man sehr gut einsetzen kann.
Ja, ich finde das, also ich kann das echt nur aus eigener Erfahrung unterschreiben. Also auch zu Hause hat man Führungsarbeit zu leisten gegenüber den Kindern, eindeutig. Also das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Jetzt sprechen wir hier viel über das Thema Mutterschaft. Jetzt natürlich liegt die Frage nahe, gilt es denn auch für Väter und Vaterschaft?
Ja, im Prinzip schon. Also ich habe deswegen Leading Mothers gemacht, weil, also erstmal bin ich selber eine Mutter und ich kann aus meinen Erfahrungen reden. Und ja. Meine Interviewpartnerinnen sind auch alles Frauen gewesen. Also ich hätte auch Männer genommen. Aber das Thema ist, dass Frauen in Führung viel mehr dieses Problem haben mit diesem Kind oder Karriere oder geht Kind und Karriere. Weißt du ja selber, Teilzeit machen hauptsächlich Frauen. Ja. Die Care-Arbeit hängt hauptsächlich an Frauen. Geld verdienen Frauen weniger. Und da gibt es nicht nur den Gender Gap, sondern der Gap zwischen Männern und Müttern ist noch größer. Da kommt noch die Motherhood Penalty mit dazu. Väter bekommen ausgleichend einen Fatherhood-Bonus, weil sie müssen ja die Familie ernähren. Ne?
Ja.
Und dementsprechend denke ich, dass Mütter die sind, die einfach zum Großteil davon betroffen sind. Und deswegen richte ich mich hauptsächlich an Mütter, aber klar gilt das auch für Väter, die ein ähnliches Lebensmodell haben.
Ja, also ich glaube auch, du hast völlig recht, die, sag mal, Stereotype sind andere und die Vorurteile sind andere oder auch die Folgen vielleicht von Mutterschaft und Vaterschaft. Und gleichzeitig glaube ich schon auch, dass, also ich sehe es auch in meinem Mann, der hier fleißig die Elternzeiten gewuppt hat, dass man natürlich auch als Mann sich in dieser Zeit weiterentwickelt und sinnvolle Fähigkeiten erwirbt, die man auch im Job brauchen kann.
Ja, ja. Lustig, wenn du sagst, dein Mann hat auch was gemacht, was ich ganz viel festgestellt habe in meinen Interviews. Also ich habe so um die 70 Frauen in verschiedenen Hierarchieebenen und verschiedenen Industrien und so interviewt, um zu wissen, ob das, was ich mir denke, so allgemeingültig ist, und habe eben Beispiele gesammelt für diesen Transfer, so wie die Baggergeschichte, ja. Mhm. Und eine Geschichte, ein Thema, was immer hochkam, war, ich habe delegieren gelernt.
Mhm.
Und eine der schwierigsten Trainings ist, dass Mütter an Väter delegieren. Also, dass Papas auch hinkriegt, die Windel zu wechseln. Auch wenn er das nicht so macht wie du.
Mhm.
Aber dass es vollkommen okay ist, andere machen zu lassen, und die kommen dann auch zu einem guten Ziel. Die haben vielleicht einen anderen Weg.
Mhm.
Ja, kann auch sein, mein Kind räumt die Spülmaschine ein, das macht es auch nicht so toll wie du. Oder eben, ich gebe mein Kind ab an eine Kindergärtnerin oder an eine Lehrerin, und da zu lernen, dass Delegation durchaus sehr positiv ist und gut funktioniert.
Jetzt hast du schon so ein bisschen, hast erzählt, du hast Interviews geführt, aber jetzt erzähl doch noch mal ein bisschen, okay, worum geht's in dem Buch genau und was sind denn eigentlich die zentralen Erkenntnisse, die du aus den Interviews vor allem auch gezogen hast?
Also in dem Buch geht es eben über die Stärken, die Frauen in der Mutterschaft und im Familienmanagement lernen und die eigentlich Führungsskills sind. Und ich habe das, also ich habe ganz, ganz viel gesammelt. Die größte Herausforderung war, das Ganze zu strukturieren und wirklich gut nachvollziehbar zu machen. Deswegen habe ich 5 Bauklötze gefunden. Und in diese 5 großen Blöcke habe ich die ganzen Eigenschaften untergeordnet, die es gibt. Und meine 5 Bauklötze, da ist der erste, ist, dann gibt es eben kein Eis, Konsequenz und effektives Projektmanagement. Mhm. Der zweite Block ist, wie war es in der Schule? Empathie. Mhm. Der dritte Block ist, er geht im Ironman-Kostüm zur Schule, na und? Resilienz. Der vierte Block ist, gib ihnen Wurzeln und schenk ihnen Flügel, Weiterentwicklung. Und der allerletzte Punkt heißt, wenn ich groß bin, werde ich Astronaut, Vision. Und unter diese 5 großen Blöcke habe ich ganz viele kleinere Learnings, wie zum Beispiel jetzt das Thema Delegation, was wir gerade hatten, untergeordnet. Und das Ziel ist einfach, Frauen oder Müttern aufzuzeigen, dass, was sie da eigentlich lernen, was für Stärken sie da eigentlich entwickeln. Ja, es gibt so viele negative Erfahrungen und Berichte, die auch alle sehr wichtig sind. Das muss man auch kommunizieren, was da alles passiert, um das Thema zu pushen. Aber einfach immer zu sagen, hey, ihr habt da auch was wirklich Tolles gelernt. Das macht euch zu noch besseren Führungskräften. Und die Bauklötze deswegen, weil sich halt jeder seine verschiedenen Klötzchen raussuchen kann und zu seinem eigenen Schloss bauen kann und sagen kann, das sind eigentlich die Skills, die ich aufgebaut habe, die mich dazu befähigen, noch mich besser zu bewerben, zu befördert zu werden und so weiter und so fort. Und von Unternehmensseite eben zu sehen, was es da eigentlich für einen total ungenutzten Talentpool von Führungskräften gibt und sich der Stereotypen bewusst zu werden, dass man Mütter teilweise gar nicht wahrnimmt als möglichen Kandidatin für eine Beförderung, weil man halt oft nett gemeint denkt, ah ja, die ist ja beschäftigt mit ihren kleinen Kindern oder so. Und das eigentlich nicht gut ist für die Firma. Ja, es ist, glaube ich, nur einer von 10 Führungskräften hat wirklich Talent dazu, sagt Gallup. Und wieso sollte ich denn da meinen Pool noch mehr einschränken?
Ja.
Und ja, das ist das, was ich eigentlich möchte. Mit Frauen ermutigen und Entscheidern die Augen öffnen.
Jetzt hast du ja auch aus der eigenen, also hast ja vorhin auch gesagt, du hast quasi deine eigenen Erfahrungen oder Schlüsse mit diesen Interviews überprüft. Gab es auch Dinge, die rausgekommen sind, die dich überrascht haben oder die du so vielleicht vorher nicht gesehen hast?
Ja, was mich ein bisschen bestürzt hat, war, wie viele Frauen ihre Kinder in der Arbeit nicht erwähnen. Also die quasi so ein bisschen so tun, als hätten sie keine, als wären sie gar nicht Mutter, weil sie einfach Angst haben, auf die Mutterrolle reduziert zu werden. Und das fand ich, wie gesagt, das hat mich etwas bestürzt, weil ich gedacht habe, wie schade, das gehört doch zu einem dazu und zum eigenen Leben. Es haben alle, wenn sie darüber nachgedacht haben, Erfahrungen gehabt und gesagt, ja, das stimmt, da und da habe ich das und das gelernt. Wenn ich die Geschichten mal als Beispiel gebracht habe, um wieder Geschichten hervorzubringen, haben sie auch oft, war das die Resonanz oft sehr, sehr, sehr positiv. Ah ja, stimmt, so habe ich das noch nie gesehen. Also das hat mich auch sehr gefreut. Und ich habe auch festgestellt, also weil wir jetzt gerade die negative Seite hatten, dass es durchaus Unternehmen gibt, die das gut können und die das gut machen. Deswegen habe ich dann auch noch 2 Best-Practice-Beispiele als von Firmen aufgenommen, weil ich ja auch Unternehmen zeigen will, dass es durchaus geht, ja, dass das nichts ist, wo man nichts gegen tun kann.
Was machen dann die, die es gut machen, anders?
Naja, zum Beispiel, also eins meiner Beispiele ist die Otto-Gruppe und die macht ein lebensphasenorientiertes Beförderungsmodell, weil es ja oft ein strukturelles Problem auch ist, dass die ganzen Beförderungsprozesse auf einen Typ von Menschen ausgerichtet sind, nämlich den jungen Mann, der sich dann halt relativ linear fortbewegt.
Ja.
Und wenn du ein Lebensphasenmodell hast, dann ist das natürlich viel besser angepasst an die verschiedenen Phasen, wo du vielleicht verschiedene Geschwindigkeiten an Beförderung und verschiedene Intensitäten haben kannst und hast. Und das gilt ja nicht nur für Kinder, sondern auch, wenn du dann dich um Eltern kümmern musst oder um andere Themen. Ja, das fand ich zum Beispiel sehr gut. Überhaupt die ganzen Prozesse zu überprüfen nochmal, zu gucken, habe ich da aus Versehen Prozesse drin, die eigentlich Mütter benachteiligen. weiß ich, irgendein Training und da hat der Chef gesagt, ach, da gehst du mal nicht hin, weil das ist eine Woche und da bist du weg und du hast zwei kleine Kinder und später stellt sich fest, das Training hättest du gebraucht, um befördert zu werden. Ja, das sind so strukturelle Hindernisse.
Ja.
Und dann gibt's so Sachen, also mein anderes Best Practice ist Netflix. Und die sind schon ziemlich weit in vielen Sachen im Benchmark. Und die machen zum Beispiel auch eine Sache, also Netflix, muss man sagen, ist ein ganz spezieller Kandidat, weil die nur High Performers einstellen. Also nur die Besten in ihrem Gebiet. Und das ist natürlich dann auch eine ganz spezielle Gruppe und ein spezielles Team. Aber die sagen, diese High Performance kann halt auch nur abgerufen werden, wenn meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen glücklich und auf den Job fokussiert sind. Und wenn sie zum Beispiel eine Familie gründen wollen und das klappt aus irgendwelchen Gründen nicht, dann wird das die so belasten, dass die auch in ihrem Job nicht mehr so gut sein werden. Deswegen machen die etwas, das nennen die Family Forming Support. Mhm. Das heißt, die bezahlen, wenn du adoptieren willst oder eine Fruchtbarkeitsbehandlung haben willst. Mhm. Und das finde ich insofern bemerkenswert, das machen ein paar amerikanische Firmen, das ist was recht amerikanisches, als es wirklich so den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin als Ganzes sieht und eben diese, ich mag sowieso das Wort Work-Life-Balance eigentlich nicht.
Ja, es gibt ein schöneres Wort und das heißt Life-Balance übrigens.
Ja. Und es gibt übrigens auch in der Psychologie eine Studienrichtung, die sich wirklich mit diesem Thema Skills, die du in einem deiner Lebensbereiche lernst, in anderen zu übertragen und davon zu profitieren gibt. Und die heißt Work. Jetzt habe ich doch gerade den Begriff vergessen. Work-Life-Enrichment, da haben wir es.
Ah, okay. Mhm.
Ja.
Na, spannend. Und,
also da gibt es sogar auch wirklich psychologische Studien drüber, was ich sehr interessant finde, was ich nicht wusste, bevor ich angefangen habe, darüber zu recherchieren, dass das wirklich auch eine wissenschaftliche fundiert ist, das Ganze. Ja. Mhm.
Spannend. Also super interessant, was du jetzt erzählt hast, was mich jetzt natürlich noch interessieren würde. Ich nehme mal an, dass du in deinen Interviews sowohl mit Vollzeit- als auch mit Teilzeitkräften gesprochen hast, oder vermute ich mal stark. Falls ja, gab es da einen Unterschied?
Habe ich mit beiden, ja. Mit relativ vielen Vollzeitkräften auch, was ich spannend fand, weil ich diese Erfahrung ja nicht hatte. Mhm. Die wollte ich ja auch ergänzen. Also was ich ein bisschen schade finde, ist, dass sie sich teilweise ein bisschen misstrauisch beäugen. Und ich bin ganz großer Fan von Frauen fördern Frauen und man sollte sich doch da vielleicht gegenseitig unterstützen.
Du meinst jetzt die zwei Modelle quasi, okay. Mhm. Ja.
Und was ich aber sehr bemerkenswert fand, dass eigentlich Vollzeitmütter auch viele der Probleme haben, die Teilzeitmütter haben, weil die müssen auch oft zu einer bestimmten Zeit gehen, die gehen halt dann später.
Ja.
Aber sie müssen trotzdem zu einer bestimmten Zeit gehen, die haben auch nicht, können auch nicht dann ewig rumdaddeln und rumhängen und alles noch fertig machen. Sondern die haben genauso Anschläge, die haben genauso Vorurteile, bloß ein bisschen andere. Die sind halt eher die Rabenmütter, die Teilzeitkräfte sind mehr die nicht wissen, was sie wollen. Oder aber die haben auch genauso eine Stereotypen. Die kriegen vor allen Dingen auch gerne diese Frage auf Geschäftsreisen oder so, was haben sie denn mit den Kindern gemacht?
Ja, genau.
Ist das so eine Hassfrage ist von allen? Ja, das ist, glaube ich, das letzte Mal der estnische Ministerpräsidentin auf der Münchner Sicherheitskonferenz gestellt worden, wo ich dachte, auf dem Level dachte ich, hört das langsam auf. Aber nein.
Nee, da wird es schlimmer. Das ist übrigens eine, habe ich in meinem Buch recherchiert, umso weiter rauf du kommst, desto konservativer wird, was Rollenbilder und so angeht. Sieht man also auch tatsächlich beim Geschlechterverhältnis von Frauen und Männern in Führungspositionen ganz, ganz deutlich.
Insofern haben die, glaube ich, doch mehr gemein, als man so denken sollte. Die haben auch beide den gesellschaftlichen Druck. Beide haben auch immer wieder Selbstzweifel. Ja, mache ich das richtig? Ist das das Richtige, was ich tue? Schade ich da irgendeinem Teil meines Lebens? Insofern, so unterschiedlich, wie man denkt, sind sie gar nicht.
Annette, das würde ich gerne als Schlusswort unseres Gesprächs hier stehen lassen. Das gefällt mir, denn ja, so unterschiedlich sind sie gar nicht. Das gilt für Frauen und Männer und das gilt eben auch für Teilzeitführungskräfte und Vollzeitführungskräfte. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg noch in der Vermarktung deines Buches und wünsche dir alles Gute.
Vielen Dank.
Musik